Ja, danke Cat für dieses anschauliche Video. Wir kommen jetzt zu einer Wortbetrachtung, also nicht zu einer Predigt im herkömmlichen Sinne, sondern zu einer Wortbetrachtung. Das heißt, wir wollen uns genau das angucken, was wir eben jetzt im Video gesehen haben, anhand von Schriftstellen, um ein bisschen nachvollziehen zu können, wie Menschen vielleicht sich fühlen, wie dieser Elefant im Zoo. Cat, möchtest du mal die erste Stelle an die Wand werfen, die ich hier rausgesucht habe, und zwar in Lukas 4,18. Das ist die Antrittspredigt von Jesus in Nazareth. Und man reicht ihm die Schriftstelle, oder man reicht ihm die Schriftrolle von Jesaja, und er liest daraus diese eine Stelle vor. Und zwar: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Lukas 4,18 beziehungsweise Jesaja Kapitel 61, Vers 1. Ich glaube nicht, dass Jesus hier Menschen gemeint hat, die wirklich tatsächlich in reellen Gefängnissen saßen. Vielleicht nebenbei auch mit dazu, sondern es gibt anscheinend Gefängnisse, in denen Menschen sitzen können. Habt ihr Ideen, was das für Gefängnisse sein könnten, wenn es keine realen Gitterstäbe sind?
Ängste
zum Beispiel, ja.
Süchte,
natürlich.
Selbstzweifel.
Schuld, ja.
Neid,
natürlich, ja, genau. Ängste können ja richtige Phobien sein. Ja. Es gibt ja Menschen, die Spinnen, Schlangen oder Flugphobie oder was auch immer haben. Ich kann das nicht machen, weil ich habe so eine Angst davor. Es gibt Menschen, die haben eine Phobie vom Autofahren, die können nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren, weil sie da in ihrem Kopf irgendetwas ist. Jesus möchte befreien. Das Evangelium soll die Freiheit herbeiführen. Schauen wir uns die nächste Stelle an. Die kommt in Jesaja Kapitel 42, Vers 7. Hier heißt es, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die, das sitzen in der Finsternis, aus dem Kerker. Auch wieder ein Zeichen der Gefangenschaft der Menschen. Die Sklaverei in den USA wurde abgeschafft am 18. Dezember 1865. Wie viele Sklaven gab es noch am 19. Dezember? Nö, null. Kein einzigen mehr, weil per Gesetz wurde es am 18. Dezember abgeschafft. Das heißt, es gab nächsten Tag keinen einzigen Sklaven mehr. Aber einige kluge Gutsherren, die haben gesagt, okay, erstens mal lasst uns diese Nachricht nicht so schnell verbreiten, dass die Menschen das nicht wissen. Dann lassen wir die Nachricht verdrehen. Das heißt, dass sie nicht richtig bei den Menschen ankommt. Und die Gewohnheit und alles, was dazugehört, lässt schon noch immer das Drahtseil in den Gehirnen der Menschen weiterhin bestehen. Also, dass sie denken, dass sie Sklaven sind. Auch wenn sie es per Gesetz nicht mehr sind, in den Köpfen der Menschen ist das noch nicht angekommen.
Ist das eine gewisse Abhängigkeit?
Vielleicht eine Abhängigkeit. Vielleicht können wir da jetzt einen Bogen spannen hin zu unserem christlichen Leben. Auch wenn wir Jesus zum Herrn machen, und er uns befreit hat, gerettet hat, dem Tag unserer Taufe, wenn wir reingewaschen sind von allen Sünden, wenn wir vor Gott rein und heilig dastehen. Wie sieht's in unseren Köpfen aus? Wie sieht's mit den vergangenen Dingen aus, die wir so mit uns herumgeschleppt haben? Lassen wir uns anlügen weiterhin vom Teufel oder von anderen Dingen, dass wir weiterhin noch gebunden sind oder dass wir weiterhin noch im Gefängnis sind? Ja? Bestimmt ist das so. In der nächsten Stelle können wir erkennen, was uns befreit, was uns frei macht. Und zwar sagt Jesus zu den Juden in Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist die Wahrheit? Was ist denn diese Wahrheit, die wir erkennen sollen und die uns dann auch frei macht?
Gottes Wort in der Bibel.
Gottes Wort? Ja?
Dass er uns am Kreuz von Sünde, von der Erbsünde frei gemacht hat. Wir sind wirklich frei.
Ja? Dass wir in Christus frei sind von Sünde? Dass er uns befreit hat? Jesus selbst? Inwiefern? Jesus selbst?
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ja, genau. Ihm zu folgen.
Ja, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben.
Ja. Wenn das alles Wahrheit ist, was wäre dann unwahr oder was ist Lüge? Dass wir nicht frei sind. Vielleicht so in der Richtung, dass wir noch etwas dazu tun müssen, dass es der Kreuzestod Jesu zu wenig war, dass das doch nicht genug ist und dass jetzt noch zusätzlich einige Sachen zu erledigen sind von unserer Seite, damit wir die Errettung, Renate?
Und dass wir uns selber immer noch zum Maßstab nehmen und nicht Gott wirken lassen. Wir stehen uns manchmal auch in den Weg selber. Und wir dann irgendwie im Fleisch sind und der Satan ist ja auch da. Und die Christen hat er ja nicht. Also, da kann er ja auch nicht das tun.
Okay, ja. Genau. Schauen wir uns die nächste Stelle an. Es gibt einen anderen Block, den ich herausgearbeitet habe, ist, dass wir eine Freiheit auch missbrauchen können. Das heißt, auf der einen Seite sind wir zwar von Jesus in die Freiheit geführt worden und berufen worden, in dieser Freiheit zu leben, aber es gibt auch die Möglichkeit, Freiheit zu missbrauchen. In der Stelle im 1. Korinther 8,9 heißt es, seht zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, dass es Starke gibt im Glauben und Schwache. Meistens hat das mit dem Alter zu tun, also mit dem geistlichen Alter. Das heißt, ein junger Christ ist in der Regel noch schwächer. Einer, der schon geübt ist und schon ein paar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte im Glauben steht, ist stärker und sicherer geworden. Was könnte das denn sein, dass wir als starke Christen den Schwachen keinen Anstoß geben sollen? Was wäre das? Habt ihr da eine Idee? Maria?
Wenn wir bei Dingen, Ereignissen mitmachen, die eigentlich gegen Gottes Willen sind, weil andere das machen und sie sehen, dass wir das auch mitmachen und sie denken dann, ja, wenn Christen das auch machen, sind wir ein schlechtes Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Okay.
Genau, Gutes zu tun und man tut es nicht. Dass man selber dann kein Vorbild ist.
Okay. Wie sieht es zum Beispiel mit dem Thema Alkohol aus? Vielleicht gibt es Christen, die denken, ein anderer Christ, man darf kein Alkohol trinken, das ist irgendwie ganz klar. Es gibt ja Völker, wo der Alkohol in besonderem Maße Zerstörung anrichtet, wenn ich jetzt an Russland denke. Und da ist es bei vielen so, wenn sie einen Christen sehen, der Alkohol trinkt, ein Bier oder ein Wein, ist er in ihren Augen gar kein Christ mehr. Und das wäre für viele schon, oder zum Beispiel in Südamerika, in den Gemeinden Christi, weiß ich zum Beispiel, ist es auch strengstens verboten, irgendetwas von Alkohol zu sich zu nehmen, weil der Alkohol in diesen Ländern so eine Zerstörung angerichtet hat. René?
Den dürfte Jesus selbst ja auch kein Fest. Ja. Was hat er denn auf der Hochzeit zu Kana gemacht?
Er hat auf genau. Wasser Wein geweiht.
Genau. Also wie hieße das, was wäre dann ein sinnvoller oder ein kluger Umgang mit so einer Situation?
Die Menge macht das Gift.
Ja. Erstens mal, die Menge macht das Gift, das ist ganz klar, ja? Marco?
Es gibt Meinungssachen, es gibt Überzeugungssachen. Wenn wir das vermischen, wenn wir als ältere Christen dem jungen Christen sagen, die Meinungssachen sind Überzeugungssachen, dann ist das auf jeden Fall falsch.
Ja.
Und das müssen wir ja unterscheiden können. Wie gesagt, es gibt klare Überzeugung und es gibt Meinungssachen.
Mhm. Genau. Darauf hinweisen, genau.
Darauf hinweisen.
Ja. Renate?
Ist es nicht auch so, dass jeder die Gefahr weiß, was Alkohol anrichten kann? Aber das bedeutet nicht, dass man auch mal ein Glas Wein trinken kann. Ich tue es auch.
Mhm. Genau. Also ein kluger Umgang in dieser Freiheit, in die Jesus uns geführt hat. Genau. Ohne aber dem Schwachen einen Anstoß zu geben. Das Götzenopfer wird ja dazu hergenommen, das ist ja heute überhaupt nicht mehr Thema, aber trotzdem kann man es immer wieder als Beispiel zugrunde legen. Für den einen ist ganz klar, Götzendienst ist Gotteslästerung. Wenn man aber nicht weiß, dass das Fleisch einem Götzen geopfert wurde, kann man das ruhig essen, sagt Paulus, ist überhaupt kein Problem. Wenn aber der Bruder daneben sitzt und weiß, dass das jetzt Götzenopfer war, ist es für ihn eine Anfechtung, dann soll man davon Abstand nehmen. Nicht, weil es einem selber schaden würde, sondern um deines Geschwisterteils willen, der daran Anstoß nehmen könnte. Vielleicht kann man mit Alkohol auch so umgehen, dass man sagt, okay, wenn der jetzt wirklich eine Schwierigkeit damit hat, verzichte ich darauf. Nicht, weil ich damit ein Problem vor Gott hätte, sondern um des lieben Bruders oder der lieben Schwester willen werde ich das nicht machen. Ähnliches sehen wir in der nächsten Stelle im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 13. Hier heißt es, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen, allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Das wäre geht eigentlich in diese Richtung hinein. Also nicht dem Fleisch Raum zu geben, nicht den eigenen Bedürfnissen so einen großen Raum zu geben, sondern eben auch dem anderen zu dienen. Jesus ist da schon etwas konkreter, das sehen wir in der nächsten Johannesstelle, wo er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Also, das haben wir vorhin schon gehört von Joachim, der eben erzählt hat, ich kann zwar entscheiden, wenn ich mich wie ein Pferd fühle, aber wer mich reitet oder wer mich lenkt, aber dass ich frei bin, das ist eben dann doch nicht so. Und wir sind zwar von Jesus befreit worden von Sünde, aber wenn wir weiter sündigen, werden wir zum Knecht der Sünde. Joachim?
Ich glaube nicht, dass wir von der Sünde befreit sind. Denn die Praxis zeigt uns, dass sie uns immer wieder ereilt. Aber wir sind von den Folgen der Sünde befreit. Und das ist das Tolle. Wir sind noch Sünder. Wir brauchen Christus immer noch. Wir sind nicht hier so, dass wir jetzt keine Fehler mehr machen. Die Praxis zeigt uns, wir versagen immer wieder. Aber wir sind von den Folgen der Sünde befreit. Der Satan kann uns nicht mehr vor Gott verklagen. Mhm. Und das ist die gute Botschaft. Wir können also ganz realistisch in den Spiegel gucken und uns wirklich betrachten, wie wir sind. Mhm. Mit allen Runzeln und Ecken, die wir haben. Aber Gott befreit uns von den Folgen. Die Folge der Sünde sollte, ist der Tod. Und davon werden wir befreit. Wir haben ewiges Leben dadurch, dass wir Christus annehmen.
Mhm. Ja. Wir können uns da jetzt die nächste Stelle anschauen. Römer 6, 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen? Dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein. Sei es der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Also auch wieder eine Stelle, die klar sagt, dass wir Menschen eben auch als Christen unter die Knechtschaft wieder zurückfallen können, also die Freiheit verlieren können, wenn wir uns wieder darin zurückbegeben. Ich habe dann noch zwei weitere Stellen, die wir jetzt nicht hier mit dabei haben, noch rausgesucht, und zwar 2. Timotheus 2,26. Da schreibt Paulus an Timotheus, wie er sich eben verhalten soll, was er machen soll, der Timotheus, um dann den Menschen zu helfen, wieder nüchtern zu werden, aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Also das sind durchaus Menschen gemeint, die sich bekehrt haben zu Christus, dann vom Weg abgekommen sind, irgendwo sich vom Teufel anlügen haben lassen und dann verstrickt werden. Und aus dieser Verstrickung kann man wieder rauskommen, mit Hilfe anderer. Aber die Freiheit ist eben nun mal, wie sie heißt, Freiheit, also dass wir frei sind. Aber es kann dann auch wieder dazu führen, dass wir in Gefangenschaft geraten, in Abhängigkeiten geraten. 2. Petrus bläst in ein ähnliches Horn. 2. Petrus Kapitel 2, hier schreibt der Apostel über die Menschen, die von einer Freiheit sprechen. Und zwar, denn wenn sie durch die und versprechen ihnen Freiheit, also die einen Christen den anderen, sie versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Also es gibt auch diese falsche Freiheit. Ja, es gibt eine Freiheit, die nicht die christliche Freiheit ist, die Freiheit, die Jesus gemeint hat, sondern eine falsch verstandene Freiheit. Was könnte das denn auch sein, so eine falsch verstandene Freiheit? Ja.
Das bringt es für uns zur Abhängigkeit. Und wir sind auch abhängig, aber vom Herrn.
So, das Gesetz ist abgetan durch Jesus. Bin nun frei, kann alles machen, was ich will. Zum Beispiel. Oder die gute Nachricht eben so zu verdrehen, dass sie auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten wird. Wohlstandsevangelium ist ja so in unserem Jahrhundert jetzt mehr und mehr im Kommen. Ein Evangelium, das Gesundheit fördert und den Wohlstand der Menschen, obwohl das Jesu Absicht nie war. Also eine falsch verstandene Freiheit auch, die Gott uns nicht geben wollte.
Oder auch die weltliche Freiheit.
Weltliche Freiheit?
Also wenn man kein Christ ist, denkt, was Freiheit ist für einen. Unabhängigkeit und das schaffe ich alleine. So in der Richtung.
Alles ohne Freunde, ohne Menschen zu schaffen. Ich stehe auf eigenen Beinen quasi.
Ja.
Sich unabhängig zu machen, sich unabhängig von Menschen zu machen, sich unabhängig von Gott zu machen. Ich kann alles, ich schaffe alles. Ja. Die Gefahr laufen Christen bestimmt auch, unabhängig zu werden.
Ich bin mein eigener Herr.
Ich bin mein eigener Herr. Genau.
Funktioniert denn so lange, bis der Mensch krank wird? Dann stellt er fest, dass er auf andere angewiesen ist oder auch älter wird und man die Beschränkung merkt, dass man die Freiheit dann doch ziemlich heulen bekommt. Eine Chance, darüber nachzudenken.
Genau. Es gibt im Alten Testament eine Geschichte, und zwar in Richter 6 ist die niedergeschrieben. Und zwar geht es darum, dass die Israeliten ziemlich in Bedrängnis geraten. Ja? Und da gibt es einen Mann, der heißt Gideon. Und zu dem spricht eines Tages ein Engel. Dieser Gideon macht nichts weiter als Reste von der Ernte irgendwo zu schützen und zu verstecken. Ja, man muss sich vorstellen, du kriegst einen Gehaltscheck am Monatsende, sagen wir mal 2000 Euro, und davon werden dir 1800 Euro geklaut von den Feinden. Und mit dem Rest musst du versuchen, jetzt irgendwie durchzukommen. Und ähnlich war es bei den Gideon und bei den anderen Israeliten, die haben das, was sie geerntet haben, den Großteil dieser Ernte, wurde von den Midianitern zerstört. Die Feinde sind über Jahre immer wieder über die Israeliten hergefallen und die Menschen waren zermürbt, bedrückt, niedergeschlagen, deprimiert und genauso war es bei Gideon. Und der Engel erschien Gideon und sagte ihm, hallo, du streitbarer Held. Und Gideon hat auf sich selbst geguckt und hat gesagt, nee, bin ich überhaupt nicht. Bin ich nicht, kann ich nicht, ich will nicht. Und der Engel Gottes baut Gideon Schritt für Schritt auf, zeigt ihm, wer er ist in Gottes Augen. Aber er selbst schaut nur auf sich und lässt sich mehr und mehr runterziehen von seinen eigenen Emotionen und braucht dann eine gewisse Zeit, bis er sich wirklich von Gott so motivieren und aufbauen lässt, dass er sagt, ja, ich bin tatsächlich so, wie Gott mich sieht. Und ist dann bereit, auch in den Krieg zu ziehen gegen die Midianiter und ist dann auch bereit, die Verheißungen zu glauben, die Gott ihm gibt. Sünde kann dazu führen, führt zu Niedergeschlagenheit, zu Depression, zu Unglauben, dass man nur mehr auf sich schaut und nicht mehr Gott sieht. Und Gott benutzt dann Umstände, um dir wieder Glauben zu geben. Um dir wieder Hoffnung zu geben, wieder Zukunft zu geben, wie er es Gideon gegeben hat. Und genau das ist dann auch bei Gideon passiert, dass er wieder den Glauben gefunden hat, obwohl er von Gott Beweise gefordert hat. Bitte gib sie mir, ja, die Geschichte mit dem Vlies kennt ihr, ich lege das aus und wenn es trocken ist, und dann hat er es immer noch nicht wirklich verstanden oder geglaubt. Dann hat er es noch einmal umgedreht. Das ist alles nachzulesen in Richter Kapitel 6. Wie viele Schritte er gebraucht hat, um den Glauben zu haben, dass Gott ihn benutzen wird. Und genauso ist es mit uns. Wenn wir keinen Glauben haben, wenn wir vielleicht in Depressionen drinnen stecken oder in schlechten Phasen, Gott benutzt Dinge in unserer Umgebung, um uns diesen Glauben zuzusprechen. Um uns auch diese Freiheit zuzusprechen, dass wir tatsächlich in der Lage sind, etwas zu tun. Dass wir die Kraft von Gott bekommen, irgendetwas in die Tat umzusetzen. Ähnlich wie bei Gideon. Dass wir in seinem Namen Dinge tun können. Diese Hoffnung haben wir auch in der Freiheit. Dass wir frei sind, zu glauben, das Richtige zu glauben und das Richtige auch in die Tat umzusetzen. Okay. Dann würde ich das beschließen, Kat. Dann machst du den nächsten Teil.